dann bringt es auch allein schon etwas, dass man sich mal traut, ja, Dinge darzustellen. Also nicht nur gedanklich durchzuarbeiten, sondern ganz realitätsbezogen zu verstehen.
50 Minuten, Folge 11, Psychodrama. Wir begrüßen in dieser Folge Konrad Schnabel. Als Professor an der IPU lehrt er differenzielle Psychologie und Diagnostik. Er ist aber auch Psychodramatiker und wird uns erklären, was passiert, wenn seelische Vorgänge in Szene gesetzt werden. Denn das Psychodrama ist eine Methode, bei der Gruppen von Menschen Konflikte und Themen ähnlich wie Schauspieler darstellen. Erfunden wurde das Psychodrama von Jakob Moreno, einem Arzt und Gruppenpsychotherapeuten aus Wien. Seine Idee war es, die Wahrheit der Seele durch Handeln zu ergründen. Deshalb gibt es in dieser Ausgabe auch eine praktische Übung. Vorher erklärt uns Konrad Schnabel, wie genau das Psychodrama funktioniert, welche einzelnen Schritte man beachten muss und wem dieses Verfahren helfen kann.
Ich begrüße alle Zuhörer zu einer neuen Folge 50 Minuten. Heute geht es um das Psychodrama. Das wird in Gruppen angewandt, um zum Beispiel Konflikte in Szenen darzustellen. Das Drama im Psychodrama bezieht sich also auf die Inszenierung, so wie auch ein Film oder ein Theaterstück inszeniert wird. Das Psychodrama ist ein sogenanntes Aktionsverfahren oder ein handlungsbezogenes Verfahren. Es funktioniert nur, wenn man selbst mitmacht und aktiv wird. Daher werden wir heute einmal etwas Besonderes versuchen. Normalerweise spricht ja nur einer von uns in einer Podcast-Folge, also Fabian oder ich, Daniel. Diesmal wird Fabian später ins Gespräch dazukommen und wir werden eine Anwendung des Psychodramas zeigen, damit ihr euch als Zuhörer besser vorstellen könnt, wie so etwas abläuft. Jetzt begrüße ich erst einmal Konrad Schnabel, der mit uns die Welt des Psychodramas betreten wird und uns erklärt, was es damit eigentlich auf sich hat. Herr Schnabel, woher kommt eigentlich das Wort Psychodrama?
Ja, das Wort kommt von Moreno, der Psychodrama entwickelt hat in den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in USA. Und es bedeutet eigentlich Seele in Aktion. Also Psycho bedeutet ja Seele, Drama bedeutet Handeln, ja, aktiv sein. Und Moreno hat dieses Wort geprägt und es wird auch weiter so benutzt. Manche sagen auch szenisches Arbeiten oder handlungsorientierte Verfahren. Aber das Wort gibt es jetzt seit eigentlich fast 100 Jahren für diese Art des Arbeitens.
Können Sie uns sagen, was damals der Ausgangsgedanke war, dieses Wort zu schaffen, beziehungsweise was damit bezeichnet wurde?
Also ein Ausgangsgedanke sicherlich war von Moreno, dass er Kinder beobachtet hat, wie sie mit Konflikten umgehen. Und Kinder verwenden ja oft spontan Rollenspiele. Zum Beispiel sie als Eltern oder sie als Arzt oder was auch immer. Und er hat entdeckt, dass es Sinn macht, dass Menschen eben nicht nur über ihre Probleme, Schwierigkeiten, Fragen reden, sondern dass sie diese aktiv umsetzen in Situationen.
Und das heißt, er hat quasi sich bei den Kindern das abgeguckt und auf eine allgemeinere Ebene gehoben, wenn man so will.
Ja, genau. Er hat eben dann gedacht, dass die Methode wahrscheinlich auch für Erwachsene sinnvoll sein könnte, um mehr über ihr inneres Erleben in Erfahrung zu bringen. Ja, und auch die Leute wieder zum spontanen Verhalten anzuregen.
Ja, möglicherweise kann man sich jetzt immer noch nicht so ganz vorstellen, wie das abläuft, beziehungsweise was das genau ist. Ist Psychodrama so eine Art Form der Psychotherapie oder wie würden Sie das einordnen? Wir haben eben schon gesagt, es ist eine Methode. Vielleicht fangen wir damit an. Eine Methode für was genau?
Also Psychodrama ist eine Interventionsmethode. Es geht darum, mit Fragestellungen, Problemen eben auf eine handlungsorientierte Art und Weise umzugehen. Es lässt sich jetzt aber nicht nur jetzt in klassischer Psychotherapie verwenden, sondern in ganz unterschiedlichen Kontexten, also in der Organisationsentwicklung etwa, in der Paartherapie, in Schulbereichen, in ganz vielfältigen Situationen. Es ist auch eine Methode, die nicht nur in Gruppen funktioniert, sondern die auch im Einzelsetting funktioniert, also mit einzelnen Klientinnen oder Klienten. Und es ist sogar möglich, Psychodrama mit sich selbst anzuwenden, also etwa in der psychodramatischen Selbstsupervision. Das ist praktisch eine sehr vielfältige Methode. Was aber alle Ansätze verbindet, ist, dass es darum geht, die Menschen im Hier und Jetzt ins Erfahren und ins spontane Erleben zu bringen.
Das heißt aber, es ist nicht unbedingt eine Sache, die über einen längeren kontinuierlichen Zeitraum läuft, sondern das ist schon eher was Spontanes, was man vielleicht auch mal so einmalig machen kann.
Also da ist vieles denkbar. Psychodrama geht ganz regelmäßig als Selbsterfahrungsgruppe etwa, aber es funktioniert natürlich auch als eine einmalige Intervention oder ein einmaliges Beratungsangebot, ein Coachingangebot. Wichtig ist eben, dass nicht nur besprochen wird, was einen bewegt, sondern dass tatsächlich umgesetzt wird, was einen bewegt und dass dann auch gleich neue Lösungsversuche direkt probiert werden können.
Ja, haben Sie dafür vielleicht mal ein Beispiel, wie man das sich in so einem, Sie haben gerade ein paar Kontexte genannt, wie man sich das in so einem, ich sage mal, Beratungskontext oder in so einem Reflexions-Supervisionskontext vorstellen kann, wie um was es dann geht und wie das abläuft, was da passiert?
Ja, ein Beispiel wäre vielleicht, wenn jemand Probleme mit seinen Vorgesetzten hat. Da kann es sehr erhellend sein, wenn diese Person dann einfach mal einen Rollentausch machen mit ihren Vorgesetzten. Ja, dass sie die Möglichkeit haben, einmal die Perspektive der Vorgesetzten einzunehmen und vielleicht auch merken, was hinter dem Vorgesetzten eigentlich vor sich geht, dass da sowas auch gibt wie Unsicherheit seitens der Vorgesetzten oder dass sie vielleicht einfach das Ziel haben, diesen Mitarbeiter klein zu machen. Also das wäre ein praktisches Anwendungsbeispiel. Wichtig ist, also eine zentrale Technik des Psychodramas ist auf jeden Fall der Rollentausch, dass man die Welt aus den Schuhen von anderen Personen, von Konfliktpartnern sich anschauen kann, verstehen kann, wie der oder die vielleicht tickt, worum es dem eigentlich geht und dann natürlich auch selber wieder die Möglichkeit hat, anders darauf zu reagieren und irgendwie Fragen, die man hatte, plötzlich neu zu verstehen, besser zu verstehen.
Das heißt, jemand, der Psychodrama anwendet, sagt man ein Psychodramatiker, ist das korrekt?
Genau, ja.
Ist also quasi, hat eine Art Zusatzausbildung und kann das in seinem jeweiligen professionellen Kontext anwenden, sozusagen. Richtig. Also ein Organisationsberater beispielsweise kommt in die Organisation und wendet die Methode des Psychodrama an.
Genau, wenn man so will. Richtig.
Verstehe.
Ja, die Ausbildung geht also relativ lang, wenn Sie richtig die Ausbildung abschließen möchten zum Psychodramatherapeuten, geht die auf jeden Fall 3 Jahre. Und das Besondere am Psychodrama ist eigentlich, dass es so die Ausbildung ist, die den höchsten Selbsterfahrungsanteil hat. Man macht eigentlich nichts anderes als Selbsterfahrung, zunächst mal als Teilnehmer und dann erfährt man eben, wie das geht zu leiten und dann leitet man andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer an und kommt so langsam in die Rolle des, man nennt es dann Psychodrama-Direktors oder der Psychodrama-Direktorin oder eben Leiterin. Es ist auf jeden Fall ein langer Prozess und wichtig ist eben, dass man sich selbst gut kennt und dass man sich selbst gut erfahren hat, auch in ganz unterschiedlichen Situationen, in ganz unterschiedlichen Rollen, weil es natürlich darauf ankommt, möglichst empathisch mit den späteren Klientinnen und Klienten dann zu sein. Und wenn man praktisch noch nicht ausreichend vor der eigenen Haustür gekehrt hat, dann ist es ja nicht möglich, sich einzufühlen in die Problematik und in die Lebenswelten der Klienten und Klientinnen. Deswegen ist der Selbsterfahrungsanteil eben im Psychodrama so groß.
Ja. Man kennt das ja oder man kann das kennen aus der psychoanalytischen Ausbildung, wo ja auch viel Wert gelegt wird auf die Selbsterfahrung. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, geht es ja offensichtlich in der Psychodrama-Ausbildung auch darum, dass das eine quasi direkt praktische Ausbildung ist. Also dass man sozusagen das ganz oft gemacht haben muss, fast so ein bisschen wie ein Handwerk. Man muss den Handgriff ganz oft gemacht haben, damit man dann dazu anleiten kann oder andere dazu bringen kann, diese Erfahrung selber zu machen.
Genau. Also wenn Psychodrama gut funktioniert, sieht es eigentlich sehr einfach aus. So. Aber man kann sehr, sehr viel falsch machen. Also was eben wichtig ist, ist zum Beispiel eine sorgfältige Anwerbung der Teilnehmenden, einen sicheren Raum zu schaffen, wo die Leute tatsächlich, wenn sie dann ins spontane Handeln kommen, auch sich nicht davor scheuen, bestimmte Interna über sich preiszugeben, aber gleichzeitig sich immer auch noch sicher fühlen. Dass die unterschiedlichen, darauf werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen, die unterschiedlichen Phasen des Psychodramas berücksichtigt werden.
Ja.
Ja, dafür braucht es eben eine sorgfältige Ausbildung.
Genau, das finde ich interessant mit den Phasen. Ich würde gerne noch kurz vorher so ein bisschen den Grundbegriff nochmal erklären. Ich habe am Anfang schon gesagt, dass das so ein bisschen an Theater oder Film irgendwie erinnert, weil was inszeniert wird. Können Sie uns das mal erklären, wie... Was wird da inszeniert? Warum ist das ein Drama sozusagen, was aufgeführt wird?
Also es ist eben deswegen ein Drama, weil die Leute tatsächlich im szenischen Arbeiten ihre Themen zeigen, auf die Bühne bringen.
Wie Schauspieler
behandeln. Quasi. Genau, aber es geht jetzt nicht darum, um eine möglichst überzeugende schauspielerische Darstellung, sondern es geht vor allem darum, dass das innere Erleben angeregt wird und dass auch eine Klärung herbeigeführt werden kann für die Ursprünge der Themen oder dass eine verstanden werden kann, in welcher Reihenfolge bestimmte Dinge sich ereignen und was Möglichkeiten wären, bestimmte Teufelskreise zu durchbrechen oder was eigentlich beabsichtigt wird und was der Sinn ist von bestimmten Wünschen, wie diese umgesetzt werden können und so weiter. Also das Drama besteht eigentlich darin, dass es wirklich darauf ankommt, die Menschen ins aktive, spontane Erleben im Hier und Jetzt zu bringen, dass nicht irgendwie kognitiv nur verarbeitet wird, sondern dass praktisch am ganzen Leib, am ganzen Körper verstanden und erlebt wird, was in einer Situation abging. Es ist auch möglich, es gibt Varianten des Psychodramas, nennt sich Playback Theater, wo Menschen nur ihre Geschichte erzählen und dann Schauspielerinnen und Schauspieler diese Geschichte darstellen, nachspielen. Diese Variante gibt es auch, wenn Menschen vielleicht sich davor scheuen, selber auf die Bühne zu gehen. Ich finde es immer hilfreicher, tatsächlich, wenn die Menschen dazu gebracht werden können, ja, ihre eigenen Themen auf der Bühne zu bearbeiten, neu zu verstehen, warum was in einer bestimmten Situation sich ereignete und wie Lösungen für bestehende Konflikte angestrebt werden können.
Also wenn man so will, ist der Unterschied zum klassischen Schauspiel, dass man nicht entweder Darsteller oder Zuschauer ist, sondern dass man selbst etwas darstellt und in der Beobachtung des Dargestellten für sich etwas entdecken kann im Idealfall.
Ganz genau. Und da sind natürlich dann die Hilfs-Ichs notwendig oder ja, zumindest man kann auch mit Objekten arbeiten. Aber Moreno war ja auch der Begründer der Gruppenpsychotherapie überhaupt. Davor hat eigentlich niemand Psychotherapie in Gruppen angewendet. Moreno war der Erste, der dies getan hat. Und da ist es natürlich möglich, dann Menschen aus dem Publikum als sogenannte Hilfs-Ich zu verwenden und diese Hilfs-Ich für Rollen zu verwenden, die eben in einem Rollenspiel dann notwendig sind, wie zum Beispiel die Mutter oder der Vater oder ein Ehepartner oder was auch immer.
Ja, das heißt, dass das Gruppenbezogene daran ist, dass es zwar um ein Problem von jemand Einzelnem geht, aber dass das immer in der Gruppe bearbeitet wird. Und genau. Verstehe ich das richtig, dass dann auch alle Gruppenmitglieder mal was einbringen sozusagen?
Ja, natürlich macht es Sinn, wenn da eine gewisse Symmetrie besteht. Ja, wenn jetzt nicht nur manche sich offenbaren, sondern auch andere in der Gruppe oder im Idealfall eben alle in der Gruppe teilen bestimmte, ja auch intime Erfahrungen teilen mit dem anderen, damit sich da niemand bloßgestellt vorkommt vor den anderen. Das macht dann Sinn, wenn da alle mitmachen. Aber Psychodrama funktioniert auch mit einzelnen Klienten. Man kann da mit bestimmten Objekten arbeiten, zum Beispiel mit Steinen auf der Tischbühne oder mit anderen symbolischen Objekten. Und man oder mit Stühlen natürlich. Man kann auch Psychodrama mit sich selber anwenden und dann zum Beispiel einen Rollentausch mit Kollegen machen, mit denen es vielleicht Konflikte gibt.
Ich würde gerne noch dann tatsächlich auf diese Phasen jetzt mal kommen, ja. Aber vielleicht können Sie mir vorher noch sagen, gibt es eine typische Länge von so einer Psychodramasitzung?
Also da gibt es unterschiedliche Ansätze. Man kann das ganz schnell und ganz kurz machen oder es kann auch über mehrere Stunden sich hinziehen. Es gibt da eigentlich keine starren Vorgaben. Meistens dauert es schon mindestens so eine Stunde. Ja, vor allem, wenn dann die ganzen Phasen auch durchgearbeitet werden. Das ist
wahrscheinlich auch ein bisschen an der Problematik orientiert, ne? Also, dass man das natürlich so ein bisschen plant anhand dessen, was für um welches Thema es geht.
Ganz genau.
Ja, verstehe. Wie fängt sowas an? Also Sie haben schon von verschiedenen Phasen gesprochen. Was ist quasi Schritt 1?
Also Schritt 1 ist immer eine Anwerbung. Ja, es geht ja darum, dass die Menschen sich öffnen, ja, etwas von sich zeigen, etwas von sich preisgeben. Und da ist es nicht sehr hilfreich, wenn die Menschen so auf die Bühne geschubst werden, sondern es ist eben hilfreich, wenn eine Anwärmung erfolgen kann, dass die Menschen sich erstmal im Hier und Jetzt wahrnehmen, in einem Raum wahrnehmen beispielsweise, dass spontan Emotionen gezeigt werden können, dass bestimmte Dinge geteilt werden können, dass man erstmal gute Gefühle anwärmt beispielsweise, indem man sich Komplimente macht, begrüßt freundlich.
Also ein bisschen wie eine Aufwärmung vorm Sport, genau. Nur eben richtig. Auf so einer zwischenmenschlichen Ebene.
Richtig, ja. Und dann ist natürlich immer die Frage, die Anwärmung erfolgt zu was? Welche Themen spielen eine Rolle? Spielen die Themen Beziehung eine Rolle? Spielt das Thema Selbstwert etwa eine Rolle? Spielt der Umgang mit Angst eine Rolle? Was auch immer. Und dann können die Anwärmungen eben so gewählt werden, dass diese Themen angewärmt werden. Also ganz wichtig, und wenn jetzt Psychodrama verwechselt wird, etwa mit nur Rollenspielen, ja, also klassische Rollenspiele verwenden ja selten eine Anwärmung, da werden einfach Rollen verteilt. Mhm. Und charakteristisch beim Psychodrama ist eben, dass zunächst mal eine Anwärmung erfolgt, dass die Leute sich also erstmal gut fühlen und offen auch für eine Arbeit von auch problematischen Themen vielleicht, aber erstmal eine vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen wird. Das ist also die eine sehr wichtige Phase, die nicht vergessen werden sollte, und ein wesentlicher Anteil der Ausbildung dreht sich auch darum, wie man mit dieser Anwärmung am besten umgeht. Mhm.
Damit alle mit im Boot sind und damit keiner irgendwie sich am Rande fühlt, wenn die Sache dann so richtig losgehen soll.
Genau, ja. Und dann kommt die zweite Phase, das ist dann die Aktionsphase, das ist die eigentliche psychodramatische Phase, das Rollenspiel, die Szene, die dargestellt wird auf der Bühne. Häufig geht da voran ein Interview oder ein sogenannter psychodramatischer Spaziergang, wo die Leiterin oder der Leiter auf der Bühne geht mit der Protagonistin oder dem Protagonisten und zunächst mal befragt, was ist eigentlich das Thema. Und dann wird eben zunächst im Raum eine Szene dargestellt, dann in der Zeit entwickelt sich diese Szene, es wird erklärt, welche Ereignisse hintereinander passieren, sodass man ein Verständnis dafür bekommt, warum bestimmte Dinge passieren. Und schlussendlich wird versucht zu verstehen, welchen Sinn diese ganze Begebenheit hat und welche Bedeutung im Leben der Protagonisten dieses Ereignis oder diese Szene einnimmt.
Also man könnte sagen, mich erinnert das gerade daran, das ist ein bisschen wie so live ein Drehbuch schreiben quasi. Mhm. Ja? Also man recherchiert live in der szenischen Darstellung und ergänzt dann immer weiter, sodass genau das umgesetzt wird, was der Protagonist sich vorstellt.
Genau. Oder
die Protagonistin.
Ganz genau. Also es hat auf jeden Fall was von Improvisationstheater, wobei natürlich die Leitung hilft. Also die Leitung ist praktisch so etwas wie ein Katalysator, hilft dem Protagonisten tatsächlich ins spontane Erleben zu kommen, alle Facetten des Problems oder des Konfliktes darzustellen und dann natürlich auch neue Lösungswege zu beschreiten. Also das wäre die zweite Phase, die sogenannte Aktionsphase nach der Anwärmphase. Dann gibt es noch eine dritte Phase, die ist wiederum in unterschiedliche Abschnitte gegliedert und die nennt sich Feedbackphase oder Integrationsphase. Jetzt geht es darum, den Protagonisten oder die Protagonistin wieder aus dieser fast hypnotischen Situation des Darstellens auf der Bühne, wo sie sich vielleicht fast wie in Trance befinden oder eben zumindest spontan bestimmte Themen bearbeitet haben, wieder zurückzubringen in den Alltag und wieder zu integrieren, ja, in auch die soziale Struktur des Alltags. Ja. Und hier geht es zunächst mal darum, dass alle, die irgendeine Rolle hatten auf der Bühne, die Möglichkeit haben, ihre Rollen, Erfahrungen mitzuteilen für den Protagonisten. Das ist also extrem wichtig. Ja, also zum Beispiel mitzuteilen, wie klein man sich fühlte in der Rolle des Protagonisten vor der Mutter oder was auch immer sich ereignet hat in der Rolle. Also das wäre das sogenannte Rollenfeedback, wo die Möglichkeit besteht, eben zu besprechen, was ist eigentlich passiert, als ich diese und jene Rolle hatte, was habe ich da gespürt? Es geht vor allem natürlich darum, Emotionen mitzuteilen.
Und also da geht es, wenn man so will, auch darum, etwas hervorzuholen, was der Protagonist möglicherweise gar nicht so direkt empfinden konnte vorher.
Richtig, oder der Protagonist hatte auch vielleicht manche Rollen gar nicht oder zumindest hat andere Sachen gespürt, und es ist oft ganz erhellend, ja, welche Erfahrungen dann die Hilfs-Ichs berichten aus der Rolle von den Konfliktpartnerinnen und Konfliktpartnern oder aus der Rolle von Kindern der Protagonisten oder was auch immer. Ja, ist natürlich erhellend, weil das Erfahrungen sind, die dann dem Protagonisten helfen, in seinem Lebensalltag besser zurechtzukommen. Also das wäre die erste Phase praktisch der Feedback-Phase, der erste Teil, das wäre das Rollenfeedback. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil, das wäre das sogenannte Identifikationsfeedback. Das ist manchmal etwas schwierig zu verstehen. Aber es gibt immer im Publikum Menschen, die bestimmte Rollen beobachtet haben. Die hatten die Rollen gar nicht, aber sie haben die Rollen beobachtet und sie haben bestimmte Dinge erlebt in der Beobachtung dieser Rollen. Mhm. Also zum Beispiel in der Einfühlung, deswegen heißt es Identifikationsfeedback, oder in der Identifikation mit einer bestimmten Rolle habe ich gemerkt, ich kann ja viel mehr. Ja, oder jetzt weiß ich gar nicht mehr weiter oder was auch immer. Und es ist also nicht erforderlich, dass man eine Rolle tatsächlich hatte, sondern ist auch möglich, aus dem Publikum, aus der Einfühlung mit bestimmten Rollen, bestimmte Erfahrungen zu berichten. Mhm. So. Und das wäre praktisch der zweite Teil der Feedback-Phase. Und dann gibt es nach dem Identifikationsfeedback gibt es die wichtigste Phase, und die sollte eigentlich immer erfolgen. Die Teilnehmenden machen sich ja unter Umständen nackt auf der Bühne. Sie geben bestimmte Dinge von sich preis, die man vielleicht im Alltag so nicht ohne weiteres weitererzählen würde. Und dann ist es so praktisch dieser Sauna-Effekt. Also in der Sauna geniert man sich ja auch nicht oder schämt sich nicht, dass man nackt ist, weil eben alle nackt sind. Ja. Und beim Psychodrama zum Schluss gibt es eben diese Sharing-Phase, das bedeutet Teilen, wo alle praktisch im Zuhörerkreis Erfahrungen berichten, die sie teilen mit dem Protagonisten oder der Protagonisten. Also was hast du gemeinsam, ja, mit dieser Szene, die du gerade gesehen hast? Wir haben was geschenkt bekommen aus dem Leben einer Protagonistin oder eines Protagonistin, und wir bringen den jetzt wieder zurück in die Gemeinschaft, kleiden den sozusagen metaphorisch ein, indem wir ihm mitteilen, was in unserem Leben ähnlich ist mit dem, was wir gesehen haben. Zum Beispiel, ob ein Elternteil auch Alkoholiker war oder ob es auch schwierige Konstellationen gab mit den Geschwistern und so weiter. Also
vielleicht können wir das mal an einem Beispiel machen. Was wäre so ein Beispiel, was man rausfindet mit Psychodrama? Oder erinnern Sie sich an irgendwas Illustratives, was Sie mal erklären könnten?
Ja, das können so ganz banale Sachen sein. Also indem sich zum Beispiel Eltern gestehen, ja, dass sie manchmal von ihren Kindern genervt sind oder manchmal am liebsten einfach keine Kinder mehr hätten. Solche Dinge, ja.
Und was sie sich vorher gar nicht getraut haben zuzugeben, was dann rauskam.
Zum Beispiel, ja. Oder dass Menschen sich, auch wenn sie nach außen nicht so scheinen, oft überfordert fühlen mit bestimmten Situationen oder aufgeregt werden oder sich einsam fühlen und so weiter.
Ja. Also im Prinzip auch erstmal einen Kontakt dazu aufnehmen, wie man sich in bestimmten Situationen fühlt, wo man eher so ohne das Psychodrama möglicherweise sogar eher eine Blockade fühlt und das dann überhaupt erstmal in eine Form bringt, wenn man so.
Ja, genau. Also es geht eben darum, sich nicht alleine zu fühlen, sich nicht bloßgestellt zu fühlen, sondern zu erfahren, ja, dass es anderen eben ganz genauso geht. Und das ist auch ein wesentlicher Wirkfaktor, neben natürlich der Perspektivenübernahme und dem Rollentausch, ist ein wesentlicher Wirkfaktor, dass die Menschen verstehen, ich bin nicht alleine. Also, weil man sich ja oft, wenn man jetzt bestimmte Komplexe nur mit sich selbst ausmacht, dann macht man sich einsame Gedanken und fantasiert sich alles Mögliche zusammen. Und wenn man merkt, anderen geht es ganz genauso, dann hat es so eine stützende Funktion und es macht es viel leichter, mit gewissen Unzulänglichkeiten dann einfach zurechtzukommen, die sich in der Fantasie sonst zu irgendetwas Großem, Schweren aufbauschen. Und wenn man merkt, anderen geht es da ähnlich, da macht es die Sache schon viel leichter.
Ja. Jetzt sind wir die drei großen Hauptphasen quasi durchgegangen. Eine Sache würde mich dazu noch interessieren. Sie haben am Anfang mal von Intervention gesprochen. Können Sie uns das noch erklären? Was ist eine psychodramatische Intervention? Oder an welcher Stelle und an welcher Stelle kommt sie vor?
Also wir können jetzt ja mal von hinten nach vorne gehen. Also Sharing wäre zum Beispiel eine Intervention, ja, weil das unmittelbar dazu führt, dass sich Menschen besser fühlen. Eine andere Intervention wäre zum Beispiel der Rollentausch. Es bringt einfach sehr viel Klärung, wenn ich plötzlich verstehe, wie mein Chef tickt, ja, oder wenn ich mal mein Vater oder meine Mutter war in einem Rollenspiel oder meine Ehefrau oder mein Ehemann, was auch immer, dann besteht natürlich die Möglichkeit, ähnlich vielleicht wie in der Verhaltenstherapie, neue Dinge auszuprobieren auf der Bühne. Ja, sich jetzt praktisch nicht mehr klein zu machen von dem Chef, nicht mehr klein beizugeben oder mal nicht aggressiv zu reagieren, sondern freundlich und verständnisvoll oder humorvoll oder was eben immer der Protagonist möchte oder vorschlägt. Also Neues direkt auszuprobieren, das wäre ja auch die Intervention. Und dann bringt es auch allein schon etwas, dass man sich mal traut, ja, Dinge darzustellen. Also nicht nur gedanklich durchzuarbeiten, sondern ganz realitätsbezogen zu verstehen.
Ja? Wirklich auf die Bühne zu bringen.
Genau, genau. Und eben nicht nur in der Fantasie zu bearbeiten, sondern tatsächlich anzugehen.
Ja, ich erinnere mich in dem Zusammenhang auch immer an diesen Satz, den ich, glaube ich, in meinem Studium zum ersten Mal gehört habe, dass Dinge anders, also ihre Form ändern oder anders werden, wenn man sie ausspricht oder eben, wenn man sie ausagiert sozusagen.
Ganz richtig, ja. Also Moreno hat sogar gesagt, dass es eine Befreiung wäre, allein wenn man Situationen nochmal durchlebt. Also jedes wahrhaft erlebte zweite Mal ist eine Befreiung von dem ersten Mal. Und man steckt sozusagen nicht mehr in irgendwelchen alten Handelskreisläufen drin, sondern kann versuchen, ja, neue Wege zu beschreiten.
Stetige Veränderung.
Ja. Und dann, also in dem Sinne auch noch eine Intervention, jetzt eine Definition von seelischer Krankheit nach Moreno wäre jetzt, dass Menschen ein eingeschränktes Rollenrepertoire haben. Also, dass sie feststecken in bestimmten Rollenkonserven, dass sie gar nicht mehr anders können, als sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Und Psychodrama bietet jetzt die Möglichkeit, dieses Rollenrepertoire zu erweitern und tatsächlich wieder zur eigenen Spontanität zu finden.
Ja. Ihre Kunst als Psychodramatiker ist also auch in der Situation selbst zu erkennen, welche Intervention möglicherweise jetzt gerade in der Situation sinnvoll wäre, notwendig ist möglicherweise auch.
Ja, also die Kunst steckt tatsächlich in der Improvisation. Es gibt praktisch keinen Fahrplan. Die Kunst besteht vor allem darin, gut zuzuhören. Also es geht ja, und deswegen ist eben die Selbsterfahrung auch wichtig im Psychodrama zunächst, wenn man lernen möchte, Psychodrama anzuwenden. Es geht ja nicht darum, eigene Probleme zu bearbeiten, sondern es geht darum, die Probleme zu bearbeiten des Protagonisten, sich darin einzufühlen, ja, sich diesem Protagonisten zur Verfügung zu stellen, praktisch dem zu dienen, um die Probleme zu bearbeiten. Also die Kunst besteht tatsächlich darin, die Menschen zum spontanen Verhalten zu bringen und die Menschen darin zu unterstützen, ihre eigene Lösung zu finden, ohne jetzt irgendwelche Patentrezepte weiterzugeben.
Ja. Jetzt bin ich ehrlich gesagt ganz gespannt darauf, wie wir das Ganze mal umsetzen. Wir wollen jetzt das Psychodrama mal ganz praktisch darzustellen. Dazu begrüße ich erstmal Fabian in unserer Runde.
Hallo.
Der mit Herrn Schnabel jetzt gleich eine Szene darstellen wird, wie sie im Psychodrama vorkommen kann. Wir haben uns dafür entschieden, wenn ich den Titel der Übung sozusagen richtig erinnere, dass es um einen Glaubenssatz geht. Ja, und wir wollen diesen Glaubenssatz hinterfragen, beleuchten, darstellen. Bevor wir damit anfangen, können wir vielleicht noch mal kurz, oder können Sie vielleicht einmal kurz noch mal die einzelnen Schritte anhand dieses Beispiels zusammenfassen, die wir jetzt gleich mitkriegen werden.
Genau, also wichtig beim Psychodrama sind eben drei Phasen. Ja, Anwärmungsphase, Aktionsphase und Feedbackphase. Die werden wir jetzt hier einfach demonstrieren, so gut es geht. Eine Möglichkeit zu arbeiten ist eben die Möglichkeit, Glaubenssätze sich anzuschauen, szenisch nachzuvollziehen. Wir haben vorher schon eine kleine Anwärmung gemacht, so eine emotionsbasierte Anwärmung, wo es darum geht, einfach einzelne Emotionen szenisch darzustellen durch eine Skulptur. Deswegen lassen wir das jetzt mal weg und wir würden dann direkt einfach mit den Glaubenssätzen und dem Interview anfangen. Ja,
genau. Ja. Fabian, erzähl uns, was ist dein Glaubenssatz, den wir heute behandeln werden?
Ja, ein Glaubenssatz, den ich mir überlegt habe, lautet, ich muss immer pünktlich sein. Also das merke ich auch an meinem Verhalten, dass das ist etwas, was mir selbst wichtig ist und was ich auch bei anderen Menschen tatsächlich schätze, wenn sie ja pünktlich sind, diese Sekundärtugend beherzigen.
Okay, gut. Also der Glaubenssatz, den ich jetzt so verstanden habe, wäre, ich muss immer pünktlich sein, aber vielleicht auch andere sollen bitte auch pünktlich sein.
Genau.
Ja, also sei pünktlich, vielleicht so, um das ganz kurz zusammenzufassen, sei pünktlich. Was wäre denn so eine Situation, wo der Glaubenssatz bei Ihnen besonders an Bedeutung hat, wo er für Sie wichtig ist, wo Sie ihn sich vielleicht sagen? Ja.
Also ich erinnere mich zuerst, wenn Sie jetzt danach fragen, an Situationen aus meiner Jugend, als ich Fußball gespielt habe. Und das durchaus auch unter so leistungssportähnlichen Bedingungen. Und da war es immer mit Sanktionen verbunden, wenn man zu spät gekommen ist. hieß dann, wer schon eine Minute zu spät gewesen ist, musste 50 Liegestütze machen oder 2 Runden schnell laufen.
Okay.
Und das hat sich dann später auch fortgesetzt, so in den Erwachsenenbereich, wo man dann Geld zahlen musste zum Beispiel. Oder ich erinnere mich zum Beispiel auch, wenn mein Kollege Daniel zu unseren Treffen selten mal 2-3 Minuten zu spät kommt, dass mich das so ein bisschen fuchsig macht.
Ja, kommt zum Glück nur selten vor.
Okay. Also wir könnten uns ja zum Beispiel direkt mal, weil Sie zwei ja jetzt auch da sind, die Szene direkt anschauen, dass Sie ein bisschen zu spät kommen, Herr Jakubowski. Mhm. Und ja, wie reagieren Sie so? Vielleicht können Sie direkt diese Szene mal improvisieren.
Ich bin quasi das Hilfs-Ich, ne?
Um Sie das so ein bisschen sind jetzt sich selber sozusagen, ja. Genau. Und Sie spielen sich jetzt beide zunächst mal sich selber. Ja, was ist das für eine Situation? Ist es vielleicht jetzt in jüngster Zeit mal vorgekommen?
Ich stelle es also vor, ich komme rein.
Ja.
Ein bisschen aus der Ferne.
Also, ja.
So, jetzt bin ich dann da. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Es ist kurz nach 3. Wir waren um 3 verabredet.
Ja, eben. Kurz nach 3.
Ich bin vor 10 Minuten schon hier gewesen.
Ja, aber wir haben ja gesagt 3. Ne?
Ja, 3 ist aber nicht 3 nach 3.
Aber auch nicht 10 vor 3.
Okay, Herr Eggert, sprechen Sie doch mal so zur Seite. Also es kann Herr Jakubowski jetzt nicht hören. Was würden Sie ihm eigentlich gerne ins Gesicht sagen?
Was würde ich ihm gerne ins Gesicht sagen? Sei doch verdammt nochmal pünktlich. Was ist so schwer daran, 3 Minuten eher zu kommen?
Okay.
Vielleicht noch, ich finde es respektlos, wie du mich behandelst.
Okay, gut. Wie fühlen Sie sich so dabei, wenn er so unpünktlich kommt?
Ja, also es hat schon diese Note von, er respektiert mich nicht. Also er beherzigt sozusagen auch ich nenne das jetzt mal meinen Wert, diese Sekundärtugend nicht, die mir scheinbar eben wichtig ist, weil ich ja selbst auch die Erfahrung mache, dann mitunter schon 5 bis 10 Minuten früher da zu sein und mich damit natürlich irgendwie auch in eine Position bringe, wo ich vielleicht auch glänzen kann als derjenige, der Pünktliche ist und mich dann quasi vor demjenigen, der mir irgendwie diesen Glaubenssatz aufgegeben hat, sagen kann, ja, ich bin doch pünktlich gewesen und der Herr Jakubowski, der war es nicht.
Wir könnten jetzt mal einen Rollentausch machen. Also wenn Sie tatsächlich mal die Rollen tauschen.
Das heißt, wir wechseln mal die Mikrofone.
Genau, wir wechseln die Mikrofone und Sie sind jetzt Herr Jakubowski und Herr Jakubowski ist sozusagen Sie und Sie kommen jetzt 3 Minuten zu spät als Herr Jakubowski.
Ja, du musst jetzt reinkommen.
Ich mach die Tür geht auf, die Tür schließt. Ja, guten Morgen, Fabian.
Ja, da bist du ja. Das ist 3 Minuten nach.
Bin ich zu spät oder was?
Ja. Siehst du doch, weißt du doch selber.
Ja, also auf die 3 Minuten, da müssen wir uns doch jetzt nicht so pingelig haben, oder?
Aber es ist doch nicht so schwierig, pünktlich zu sein. Ich bin schon seit 10 Minuten hier.
Aber ich nehme das nicht als unpünktlich wahr. Ich meine, ich habe mich auf 3 Uhr konzentriert und die 5 Minuten machen jetzt auch keinen großen Unterschied, oder?
Sei doch verdammt nochmal pünktlich. Es ist echt respektlos, unpünktlich zu sein.
Ja, genau. Verdammt nochmal. Warum bist du, was ist daran so schwierig? Du musst ja vielleicht nicht 10 Minuten vorher da sein, aber wenigstens pünktlich könntest du doch sein.
Du bist doch auch unpünktlich, indem du zu früh da bist. Und mir vorhältst, wie unpünktlich ich bin.
Würden Sie das sagen, Herr Jakubowski?
Nee, das würde ich tatsächlich nicht sagen. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie ich darauf reagieren soll.
Okay, gut, dann tauschen wir vielleicht mal wieder zurück die Rollen.
Gar nicht so leicht.
Ja, okay.
Furchtbar, du zu sein.
Ich finde es auch nicht so leicht, du zu sein, ehrlich gesagt.
Darüber sprechen wir gleich noch. Vielleicht, wenn Sie jetzt sagen, also dieser Satz sei pünktlich, ist der ein Satz, den Sie bejahen? Oder hätten Sie den eigentlich irgendwie gerne anders?
Ich würde, also ist ein bisschen ambivalent, weil an sich finde ich es schon wichtig, irgendwie Pünktlichkeit ist irgendwie was, schafft Verbindlichkeit und wir sind irgendwie zur gleichen Zeit verabredet und das strukturiert irgendwie auch den Tag. Ja. Zugleich merke ich ja selbst auch, dass es mich so ein Stück weit belastet, in dem Sinne, dass ich selbst diesen Zwang regelrecht spüre, immer auch lieber 5 Minuten früher da zu sein als, ich bin ja nicht um 3 da, sondern ich bin eher so 14.55 Uhr dann da.
Okay. Also Sie könnten den Satz zum Beispiel ändern, ja, jetzt, also statt sei pünktlich, könnten Sie zum Beispiel sagen?
Gegen 3.
Okay.
So, wenn wir sagen, wir verabreden uns nicht mehr Punkt 3, sondern gegen 3 Uhr und das ist dann so zeitlich bemessen sowas wie plus, minus 5 Minuten.
Okay.
Aber würde das nicht einfach mir nur einen Freifahrtschein geben?
Ja.
Also jetzt in deiner Logik?
Ihr Ansehen war ja so, sei ungefähr pünktlich, ne? Damit könnten Sie auch leben. Versuch's mal so pünktlich zu sein, oder?
Dass ich zumindest zumindest die Hoffnung habe, dass das für mich nicht mehr so ein leidiges Thema ist.
Ich ich verstehe.
Und vor allem nicht so konfliktbehaftet, dass wir uns nicht erstmal 3 Minuten darum kümmern müssen, diesen Konflikt zu klären, den wir im Grunde immer wieder dann haben in diesen Situationen.
Hätten Sie denn mal Lust, so richtig zu spät zu kommen?
Der Wunsch ist nicht sonderlich ausgeprägt, aber ich... Ja.
Aha.
Also vielleicht in den Momenten, in denen jemand tatsächlich zu spät gekommen ist, dass kurz so ein Affekt aufkommt wie, ja, nächstes Mal bin ich dann 3-mal so spät, wie du heute zu spät bist.
6 Minuten zu spät. Okay, also wir könnten es ja auch probieren, wenn Sie zum Beispiel jetzt einfach noch später kommen als Herr Jakubowski, wie das dann wäre. Wollten Sie das probieren?
Das hieße, Herr Jakubowski betritt den Raum, sieht mich nicht, ist selbst 3 Minuten zu spät.
Dann kommen Sie rein.
Ja. Dann komme ich rein.
Ja.
Können wir mal einmal durchspielen? Müssen wir auch mal kurz vorstellen. Ja, genau. Ich würde jetzt reinkommen, so. So, jetzt bin ich so da und dann setze ich mich hin und denke, oh Mensch, bin ich ja mal der Erste.
Genau.
Ich komme, es ist 6 Minuten nach, ich komme dazu.
Ja.
Bist ja schon da.
Ja. Und du? Auch schon da?
Ja, ich habe mir heute vorgenommen, mal nicht ganz so pünktlich zu sein wie sonst.
War Absicht, ja? Warst du nicht noch mit was beschäftigt?
Nee, ich wollte mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, nach dir da zu sein.
Und? Ist gut?
Ist gar nicht so schlimm.
Ja.
Kannst du mal sehen. Ich hoffe trotzdem, dass wir noch alles abgearbeitet bekommen.
Ja, also ich habe gute Hoffnung, weil wir haben nur 6 Minuten verschenkt und nicht 60.
Erstmal einen Kaffee?
Ja, okay. Gute Idee.
Ja. Geht auch. Okay. Ja, vielleicht so viel mal dazu, zu dem Glaubenssatz. Wie war das denn jetzt so in den Rollen für Sie beide?
Also ich finde es spontan lustig, die Vorstellung, dass er nach mir kommt. Ich glaube, ich würde das tatsächlich lustig. Ich würde es ihn wahrscheinlich darauf ansprechen, sagen, na, was passiert so? Aber ich würde es, glaube ich, witzig finden.
Ja, also ich habe auch schon gespürt, dass es so ein bisschen ein humorvollerer Zugang insgesamt war. Also es hat sich schon auch deutlich entspannter angefühlt.
Und vorher, als praktisch die reale Situation war und Sie in der Rolle von Herrn Jakubowski waren, wie war das?
Fremd? Aha. Also mir fiel es schon schwer, mich überhaupt erstmal auf diese Rolle einzulassen und auch adäquate Sätze zu formulieren, mir überhaupt erstmal so gewahr zu werden, was kann man denn eigentlich, was sagt man denn in so einer Position des ständig zu spät kommenden gegenüber jemandem, der immer ständig pünktlich ist.
Mhm. Ja. Wie war es bei Ihnen?
Ja, es war tatsächlich ähnlich. Also jetzt ich in seiner Rolle, ich stand da, ich habe vor allem keine irgendwie eine Wut oder so empfunden. Also ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, ich müsste ihn jetzt zurecht, weil Sie haben ja so ein bisschen unterstützt von der Seite sozusagen. Und ich hatte gar nicht das Gefühl, ich müsste ihn jetzt so sehr zurechtweisen, sondern ich habe so gedacht so, also schon fast so, können wir das irgendwie jetzt mal sein lassen. So
ungefähr. Okay, gut. Ja, also dann könnten wir sozusagen jetzt noch ein Sharing abschließend.
Gerne.
Führen. Ich meine, Fußball ist eine Mannschaftssportart, ja. Ich kenne das, weil ich im Chor singe. Da ist auch extrem unangenehm, wenn Leute unpünktlich sind. So. Ich schätze Pünktlichkeit auch so. Ich kann es gut verstehen, dass sie sich respektlos behandelt fühlen. Also ich fühle mich auch, ich denke da so, das ist ein Ausdruck von mangelndem Respekt, wenn andere Menschen immer unpünktlich sind. Ja. Wie ist es bei Ihnen?
Ich knüpfe mal an daran. Ich erlebe durchaus immer wieder Menschen bei mir im, keine Ahnung, Freundesbekanntenkreis oder irgendwie wie auch immer, die deutlich zu spät sind. Also bei denen man damit rechnen kann, dass eigentlich unter einer halben Stunde Verspätung nichts geht. Und gerade in früheren Zeiten habe ich mich dann mal gefragt, wie man damit umgehen kann, weil es mich irgendwie genervt hat, dass ich mich überhaupt nicht darauf einstellen konnte, was jetzt der konkrete Zeitpunkt ist. Und gleichzeitig Ich gebe das jetzt mal offen zu. Ich bin mein Leben lang schon immer so der gewesen, der so von der Tendenz so 3 bis 5 Minuten zu spät war. Ich glaube, ich bin noch nie so jemand gewesen, der wirklich massiv zu spät gekommen ist. Und vielleicht, also ich beobachte mich selbst dabei, wie es dazu kommt, dass ich so ein bisschen zu spät bin. Manchmal gelingt es mir oder oft gelingt es mir dann ja auch gerade noch pünktlich zu sein. Aber ich fühle mich nicht so, als würde ich da mit Respektlosigkeit zum Ausdruck bringen, sondern sozusagen versuchen, meine eigene Freiheit möglichst weit auszudehnen.
Ja. Okay. Sie hätten das letzte Wort, Herr Eggert. Was
Ja, vielleicht muss ich erstmal zur Verteidigung meines Kollegen sagen, dass sich das jetzt auch nicht so wahnsinnig häuft, sondern diesen Konflikt hatten wir ein paar Mal, aber ich muss auch sagen, es hat sich deutlich gebessert, also ist eher die Ausnahme geworden und es handelte sich nie um großartige Verspätungen, also wir reden da wirklich von fünf bis zehn Minuten. Mhm. Ja, ich glaube tatsächlich durch diese Übung ein bisschen entspannteren Umgang dann tatsächlich schon irgendwie mit haben zu können, durch diese wirklich auch so leibliche Erfahrung des Rollentauschs, mich jetzt mal kurz dieser, ja, wie ich auch schon meinte, so befremdlichen Situation ausgesetzt zu haben, mein Kollege Daniel sein zu müssen. Ja, und ich glaube, das ist so für mich die wichtigste Erkenntnis, dass das Pünktlichkeit ein Wert schon sein kann, aber dass man damit auch irgendwie entspannt umgehen kann.
Okay, gut. Vielen Dank.
Vielen Dank, Fabian. Ich fand es sehr interessant. Ja. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen auch das Gefühl, dass dieses, wo ich vorher nur theoretisch drüber gelesen hatte, dass so etwas Faszinierendes oder irgendwie Neues oder sich Lösendes entstanden ist. Vielleicht können wir einfach noch mal ein bisschen kurz drüber reden, was wir da jetzt gerade gemacht haben. Mich würde als erstes mal interessieren, ist dieser Sauna-Effekt, den Sie vorhin erwähnt haben, ist das sozusagen etwas, was also einerseits sinnvollerweise herzustellen ist und haben wir das gerade auch gemacht? Dadurch, Fabian hat ja gerade beschrieben, dass er das jetzt entspannter sehen kann und dass er also eine andere Erlebensweise hat. Ist das so ein bisschen, was dieser Sauna-Effekt macht oder machen soll?
Ja, also der Sauna-Effekt bezieht sich natürlich auch vor allem auf sehr schambesetzte Themen. Beispielsweise, wenn die Menschen angstvoll sind oder Missbrauchserfahrungen etwa oder andere schreckliche Erfahrungen, ja. Darauf bezieht sich der vor allem, aber insgesamt jetzt auch so in abgemilderter Form, ja, auch allein auf die Tatsache, ja, dass andere Menschen das verstehen können, ja, dass also praktisch manchmal wirft man ja dann vielleicht sich vor, es ist sowas wie ein Zwang mit dem Pünktlichsein, aber wenn man versteht anderen Menschen, geht es da ähnlich und die legen darauf auch Wert und die haben da ähnliche Gefühle, wenn sie da so missachtet werden in ihrer Pünktlichkeit. Ja, würde ich sagen, das hat etwas von diesem Effekt, dass es auf jeden Fall darum geht, mit anderen Menschen sich irgendwie aufgehoben zu fühlen, sich gleichgestellt anderen zu fühlen, ähnlich anderen Menschen zu fühlen.
Also ich habe ja zum Beispiel gerade auch gesagt, dass ich selbst davon genervt bin, wenn Menschen stark unpünktlich sind und darin kommt ja auch zum Ausdruck, dass ich diese Respektlosigkeit, die Fabian zumindest zum Teil empfindet, wenn Menschen unpünktlich sind, auch schon bei wenigen Minuten, dass ich die gar nicht so, also dass für mich das nicht so ein Gewicht hat, nicht so eine Schwere hat sozusagen. Und vielleicht ist das schon insofern sinnvoll, das hervorzuholen und darüber, also das besprechbar zu machen. Vielleicht ist das auch schon ein Effekt.
Ja, auf jeden Fall. Also mal zu sehen, ja, Sie waren ja dann auch in der Rolle des Gegenübers sozusagen, auch mal zu sehen, wie sieht die Welt aus der Perspektive aus, was gibt es da für Gefühle, wie ist es eigentlich, wenn ich zu spät komme bei jemand anderem, was wird dadurch geweckt, ja, und es eben nochmal ins Hier und Jetzt zu holen und nicht nur darüber sprechen.
Ja. Gehen wir noch mal kurz die drei Phasen durch. Wir haben über das Anwärmen, haben Sie im Vorhinein schon was gesagt. Da haben wir kurz so gegenseitig eine emotionale Skulptur gebaut zu einer Empfindung, die wir in dem Moment hatten. Das zählen wir bei uns jetzt mal als die Vorbereitung, als die Anwärmung. Ja. Und dann kam die Aktionsphase. Mhm. Vielleicht sage ich Ihnen erstmal, wie ich das erlebt habe. Ich hatte das Gefühl, dass Sie sozusagen ein bisschen wie der Dirigent daneben stehen und zwischendurch ein bisschen Kommando geben, um die Situation in eine bestimmte Richtung zu lenken. Ist das ein bisschen so, ist das so auch Ihr Ziel gewesen?
Ja, natürlich war es jetzt ein Ziel, einfach diese Situation herzustellen. Und dann den Dialog praktisch am Laufen zu halten zwischen ihnen, dass vielleicht auch mal die Möglichkeit besteht, dass gewisse Dinge ausgesprochen werden, die in der Situation nicht gesagt werden würden. Ja, also dieses zur Seite sprechen zum Beispiel. Eine andere Technik, eine wichtige Psychodrama-Technik ist das Doppeln, dass zum Beispiel ein Satz angefangen wird und der Protagonist beendet dann den Satz. Ja, also was ich dir jetzt gerne mal sagen würde, wäre, ja, und beendet der Protagonist den Satz. Also Doppeln und Rollentausch sind eigentlich so die wichtigsten Techniken im Psychodrama. Und beim Doppeln steht praktisch der Leiter oder die Leiterin hinter den Protagonisten, die Protagonistin, und spricht aus der Perspektive des Protagonisten bestimmte Inhalte aus, ja, die dieser selber nicht vielleicht äußern würde.
Ja, und das sind, also Sie nennen das jetzt Techniken, aber das waren im Prinzip auch die Interventionen, ne?
Richtig, ja.
Ja, genau, verstehe. Ja. Und dann war gar nicht so richtig sicher, wann es in die dritte Phase überging. Mhm. Als sie gesagt haben, Sharing, das war quasi die Markierung, jetzt könnten wir ins Feedback gehen, wenn man so will.
Genau, also Sharing war ja dann ganz am Schluss und davor gab es noch so ein Rollenfeedback, ja, wo sie darüber berichteten, wie war das für sie, in die Rollen zu kommen, was haben sie erlebt in den Rollen. Ja, das war diese andere Feedback-Phase, das Feedback aus den Rollen.
Ja, verstehe. Mhm. Ja, ich hoffe, wir konnten da mal einen ganz guten Eindruck, so einen auditiven Eindruck von vermitteln. Mhm. Ich hätte noch zwei, drei Fragen an Sie.
Ja.
Erstmal sind wir ja an einer psychoanalytischen Uni und machen auch einen psychoanalytischen Podcast. Und deswegen fragen wir uns natürlich immer, was eine psychoanalytische Perspektive auf bestimmte Themen ist oder wo sie vorkommt. Welche Verbindung gibt es denn, vielleicht auch aus Ihrer persönlichen Sicht, zwischen Psychoanalyse und Psychodrama?
Genau. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, Psychoanalyse und Psychodrama zu verbinden. Ein Bindeglied für mich auf jeden Fall ist, dass es im Psychodrama um das spontane Verhalten geht. Ja, um bestimmte Impulse und auch um unbewusste Aspekte, die eben zum spontanen Verhalten anleiten. Und damit beschäftigt sich ja natürlich vor allem die Psychoanalyse, um zu verstehen, welche unbewussten Hintergründe gibt es für das psychische Erleben von Menschen oder auch für das psychische Leiden von Menschen. Und im Psychodrama geht es darum, eben ja auch diese spontanen Aspekte auf die Bühne zu bringen, sichtbar zu machen. Es gibt auch an der IPU eine Fortbildung, die Psychoanalyse und Psychodrama verbindet. Zum Beispiel für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, aber auch für Studierende. Psychodrama eignet sich zum Beispiel auch, um Träume auf die Bühne zu bringen. Ja, da werden zunächst einmal Träume berichtet und dann wird die Situation, die in dem Traum eben eine Rolle spielt, dargestellt auf der Bühne. In der Psychoanalyse spielt das szenische Verstehen ja auch eine Rolle. Ja, und das kann natürlich gefördert werden durch psychodramatisches Arbeiten. Also es gibt auch eine elegante Definition vom Psychodrama. Psychodrama ist praktisch ein mentalisationsorientiertes Verfahren, wie vielleicht Psychoanalyse auch, wo aber Mentalisationsprozesse szenisch bearbeitet werden, szenisch nachvollziehbar
gemacht werden. Vielleicht müssen wir kurz sagen, Mentalisation ist sowas wie sich geistig vorstellen können.
Genau, dass praktisch das innere Erleben etwas anderes ist, als was außen in der Realität eventuell passiert.
Ja, genau.
Und dass praktisch die gesamte seelische Arbeit ein innerer Prozess ist, um die Welt abzubilden, um die Welt zu verstehen.
Ja.
Dass Gefühle praktisch nicht Realität sind, sondern dass Gefühle Produkt der eigenen seelischen Arbeit sind.
Genau, und diese beiden Ebenen aufeinander zu beziehen, bezeichnet man als Mentalisierung.
Richtig, genau. Also diese Definition ist von Reinhard Krüger. Ich finde die sehr sinnvoll und wo eben Mentalisationsprozesse durch das szenische Arbeiten angegangen werden können, nachvollzogen werden können, dass Kausalität zum Beispiel nachvollziehbar wird anhand dessen, was hintereinander in einer Szene passiert.
Ja. Kommt das Unbewusste vor im Psychodrama als Begriff, als Konzept?
Also jetzt in dem Sinn nicht explizit, auch mit dem Widerstandskonstrukt wird anders umgegangen, wenn praktisch Protagonisten bestimmte Themen nicht angehen möchten auf der Bühne, dann wird einfach versucht, ja, etwas anderes auszuprobieren. Also man thematisiert jetzt diesen Widerstand vielleicht nicht in dem Umfang, wie das in der Psychoanalyse gemacht wird. Was ich manchmal mache, so in psychodramatischen Szenen, ist, dass ich das Unbewusste mit auf die Bühne bringe. Also es ist ja alles möglich im Psychodrama. Jetzt körperliche Verletzungen sind natürlich verboten, aber sonst ist alles möglich. Tote können lebendig werden und so weiter. Alles ist erlaubt. Und es ist auch möglich, zum Beispiel die psychischen Instanzen, das Über-Ich und das Unbewusste, auch noch auf die Bühne zu bringen durch eine bestimmte Rolle etwa. Ja, und es kann ganz erhellend sein, ja, was da dann ausgesprochen oder gezeigt wird.
Ja, jetzt kann ich mir vorstellen, dass vielleicht manche unserer Zuhörer sich denken, da würde ich gerne mal mitmachen und vielleicht wiederum andere denken sich, das würde mich interessieren, da mich weiterzubilden. Wem würden Sie, fangen wir mal mit der ersten Variante an, wem würden Sie denn empfehlen, so etwas mal mitzumachen, zu buchen? Ich weiß nicht, je nachdem, wie man in den Kontext kommt. Kann das jeder machen?
Also ich finde, Psychodrama kann jeder machen. Manche mögen vielleicht die Methode nicht, so wenn sie sehr kopflastig sind oder sowieso Rollenspiele irgendwie nicht mögen oder nicht damit zurechtkommen. Aber ich finde, ausprobieren kann Psychodrama auf jeden Fall jeder. Wie gesagt, es gibt diese Fortbildung hier an der IPU. Es gibt natürlich auch Psychodrama-Institute, zum Beispiel in Berlin das Psychodrama-Forum. Da gibt es auch einmal im Quartal mindestens einen Schnupperabend, nennt sich Psychodrama im Experiment, wo man einfach mal Psychodrama erleben kann, abends 3 Stunden von 18 bis 21 Uhr ausprobieren kann, ja, wie wirkt die Methode auf einen selbst.
Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, dass der Selbsterfahrungsaspekt sehr wichtig ist. Da kann man, am besten macht man dann natürlich entsprechend einfach direkt mal mit.
Richtig, ja.
Und jetzt, wem würden Sie empfehlen, diese Weiterbildung zu machen? Also was sollte man so ein bisschen mitbringen? Worauf sollte man sich einstellen? Wann könnte man sagen, das ist das Richtige für mich?
Also was ich eine Voraussetzung auf jeden Fall finde, ist, dass sich die Menschen auf die Selbsterfahrung einlassen. Ja, also dass praktisch nicht irgendwie die sogenannte Flucht auf den Platz des Therapeuten vollzogen wird und eigene Probleme ausgeklammert werden, sondern dass zunächst einmal tatsächlich eigene Themen angegangen werden. Und Menschen, die dafür bereit sind und auch Lust haben, ja, am Spielen und an der szenischen Darstellung von eigenen Fragestellungen, denen ist Psychodrama auf jeden Fall zu empfehlen.
Also wenn man Interesse an einem Miteinander hat und in Aktion zu kommen.
Richtig, ja.
Ja. Dann würde mich noch interessieren, der Gedanke ist mir im Laufe des Gesprächs gekommen, wir haben ja am Anfang über Theater und Inszenierung gesprochen und darüber, dass also was eben das Psychodrama davon unterscheidet und inwiefern man etwas inszeniert und dabei dann erkennen kann. Gibt es sowas wie Psychodrama oder das, was da passiert, möglicherweise auch außerhalb der Bühne? Also sowas wie, wir spielen alle ständig Theater, wir inszenieren alle ständig Dinge?
Ja, tatsächlich würde ich das Leben als ein großes Rollenspiel auch beschreiben, wo man eben ganz viele unterschiedliche Rollen hat. Es gibt ja neben dem Psychodrama auch noch das sogenannte Soziodrama, wo beispielsweise ja bestimmte gesellschaftliche Fragen auch angegangen werden können. Jetzt in Unternehmen etwa, aber auch größere gesellschaftliche Themen wie Migration, Arbeitslosigkeit, soziale Scheren, was auch immer, die dargestellt werden können. Also man kann Psychodrama auch auf Marktplätzen, ja, in Schulen, überall eigentlich machen.
Ja. Ja. Also es ist tatsächlich etwas, was durchaus häufig im Alltag vorkommt, vielleicht nicht immer so fest als festgefügtes Konzept umgesetzt, aber Sie sagen, es gibt auch ein Soziodrama und eigentlich betrifft uns Menschen das sehr direkt.
Ja, Psychodrama ist einfach die Methode, die Menschen ins spontane Erleben bringen möchte. Also Kreativität, Spontanität spielen eine große Rolle und ich finde, Psychodrama ist die Methode, die einem wieder Mut macht, auch spontan zu handeln und zu verstehen, welchen Verhaltensschatz und Spielraum jeder hat im spontanen Verhalten. Dass die Menschen praktisch ihre Überkontrolliertheit vielleicht wieder ein Stück weit verlieren und sich wieder trauen, eben die zu sein, die sie wirklich sind. Auf die eine Art und Weise natürlich, andererseits auch, wenn Menschen dazu tendieren, eher unterkontrolliert zu sein, denen dieses auch zu spiegeln, wie das dann auf andere wirkt und was für Reaktionen erzeugt werden bei anderen. Also es geht darum, die Menschen wieder mehr zu sich zu bringen. Deswegen ist ja Psychodrama auch ein sogenanntes humanistisches Verfahren, weil es darauf vertraut, dass praktisch die Selbstheilungskräfte oder die ganzen Potenziale in den Menschen schlummern und dass sie eigentlich nur geweckt werden brauchen.
Wir haben heute nicht nur etwas über Psychodrama gelernt, sondern es auch ausprobiert. Was dabei passiert, ist mit Worten gar nicht so leicht zu beschreiben, auch wenn wir es versucht haben. Ich hoffe, das ist uns auch ein bisschen gelungen, aber es ist eben vor allem faszinierend und manchmal auch verblüffend. Durch die Darstellung von Szenen, die für uns oft selbstverständlich erscheinen, eröffnen sich neue Perspektiven. Das Psychodrama kann uns also beispielsweise helfen, kreative Lösungen zu finden oder eben Aufschluss geben bei Problemen, bei denen wir nicht weiter wissen. Und ich habe zum Beispiel heute auch gelernt, wer vielleicht nicht so gerne in die Sauna geht, kann zumindest den Effekt dessen beim Psychodrama erleben, wenn man so will.
Okay, ja.
Herr Schnabel, wir danken Ihnen für das Gespräch und den interessanten Einblick
in Ihre Tätigkeit
als Psychodramatiker.